Deutschlandradio Kultur. Feiertag.
Kleine Herde, stille Klöster, weite Wege. Katholiken in Norwegen. Von Joachim Opale. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Es ist ein ganz besonderer Ort. Eine spirituelle Kraft geht von ihm aus. Liegt es an dem besonderen Licht, an der Stille oder an dem atemberaubenden Blick auf den Fjord? Oder ist es alles zusammen, was hier eine so besondere Magie entfaltet?
Ich glaube, dass die Schönheit hier und die Wechselung von Licht, von Wetter, von alles, das hat eine große Influenz auf uns, im Gebet, ins Leben, dass wir von so viel Schönheit immer umgeben. Es kommt von innen und von außen. Und also die Schönheit ist ja eine der Charakteristika von Gott. Und das muss man leben hier. Und wir kriegen das immer auch von unseren Gästen. Sie sagen, ach, es ist so schön hier. Ja, es ist so schön hier. Jeden Tag sagen wir zueinander, ach, guck mal da, guck mal da, guck mal das Licht da.
Auch nach vielen Jahren gerät Schwester Hannemarie noch ins Schwärmen angesichts der beeindruckenden Natur dieses Ortes. Das Kloster der Zisterzienserinnen auf Tautra. Abgeschieden von Verkehr und Tourismus liegt es auf einer kleinen Insel im Trondheimfjord in Mittelnorwegen, rund 500 Kilometer nördlich von Oslo. 14 Ordensfrauen leben hier in klösterlicher Abgeschiedenheit. Sie kommen aus den USA, Kanada, haben belgische, polnische, niederländische oder sogar vietnamesische Wurzeln. Schwester Hannemarie erläutert, wie es kam, dass ausgerechnet in der Einsamkeit Norwegens ein solch außergewöhnlicher spiritueller Hotspot entstehen konnte.
Es war eine norwegische Schwester, die in einem von unseren Klostern in Frankreich war, die sehr stark einen Ruf von Gott erlebte, dass sie irgendwie die Zisterzienserleben wieder nach Norwegen zurückbringen wollte. Und sie hat dann Kontakte in Norwegen erst gemacht, um zu sehen, ob es hier so eine geistliche Grund dafür war. Und sie kam nach Teltra und hat hier 1,5 Jahre zusammen mit einer amerikanischen Schwester gelebt. Und dann haben verschiedene Leute in Norwegen haben schon eine Gruppe für eine zukünftige Kloster in Norwegen, Zisterzienserkloster, gegründet. Und sie haben jedes Tag um 6 Uhr für diesen Kloster gebetet.
So wurde aus einer kühnen Idee ein modernes, stylisches Gebäude am Wasser, in norwegischer ländlicher Einsamkeit. Allerdings, die Idee ist nicht ganz neu. Schon einmal im Mittelalter war hier ein Zisterzienserkloster. Einige Reste der Ruinen stehen noch.
Es war in dieser Zeit nach Bernardo von Clairvaux, haben alle die skandinavischen Länder mehrere Zisterzienserkloster gegründet. Und Teltra wurde einen von denen. Und die Leute hier waren sich dieser Geschichte sehr bewusst. Und der Bürgermeister von Frosta, von unserer Stadt hier, er hat gesagt, wir wissen nicht, was ein Kloster ist, aber wenn es werden soll, dann sollte es hier sein.
7-mal am Tag kommen die Schwestern in der Kirche zusammen. Abwechselnd werden Gebete gesprochen und Psalmen gesungen. Die Oberin begleitet den Gesang auf einer kleinen Harfe. Es ist ein Leben für die Andacht, die hier vor allem Gesang bedeutet.
Ich glaube, dass die Kirche immer ein Kloster braucht. Wo Glauben ist, da braucht man auch einige Leute, die das ganze Leben im Beten lebt. Und ich finde, was mit unserem Kloster wichtig ist, mit einem Kontemplativkloster, unser Leben ist Beten. Und das, finde ich, ist immer für die Kirche sehr wichtig.
Beten, so scheint es, fällt in der Klosterkirche auf Tautra irgendwie leichter als anderswo. Vielleicht liegt es am Licht, das den Raum von oben spektakulär einhüllt. Dem Licht Raum geben, dieses Leitwort der Zisterzienser ist hier architektonisch genial umgesetzt. Denn das gläserne Dach wird von einer offenen Balkenkonstruktion gestützt. Wenn die Sonne einfällt, bilden sich im Innern ständig neue Licht- und Schattenmuster. Am Abend, bei Dunkelheit, ist es dann umgekehrt. Licht strahlt von innen nach außen in den nächtlichen Himmel und bezeugt der Welt draußen, dass hier drinnen gebetet wird. Einzige Dekoration der schlichten Kirche ist die Natur. Die Stirnwand hinter dem Altar ist als großes Fenster konstruiert. So hat der Beter einen fantastischen Ausblick auf den Fjord und die sich im Hintergrund erhebenden Bergketten. Die Natur selbst wird so zu einem großen Altarbild, das je nach Jahreszeit wechselnde Motive zeigt. Die Farben und Formen des Wassers und des Himmels sind nie gleich, aber sie sind immer Teil des Gebets.
Die Leute kommen, viele Leute, die auch nicht besonders in Kirche gehen, vielleicht nicht so viel von sich selbst als sehr Glaubigen denken. Und sie kommen hier und sie sehen es, hier ist die Stille, hier ist auch Gott.
Bei den Nonnen auf Tautra wird jedoch nicht nur gebetet und gesungen. Bestimmte Zeiten am Tag sind der Arbeit in der Seifenwerkstatt vorbehalten. Das Kloster ist berühmt für seine Kosmetikprodukte. Auch Gäste werden beherbergt. Die Nonnen sind da für Menschen, die eine Auszeit aus dem alltäglichen Einerlei suchen oder die auf der Suche nach spiritueller Erfahrung sind. Voraussetzungen hierfür gibt es nicht. Nur sein Handy, das muss man mehr oder weniger freiwillig bei Schwester Hannemarie abgeben.
Stille. Wir erwarten, dass sie, also die Leute, die zu uns kommen als Gäste, die kommen hier, um Gott zu suchen oder um Stille zu suchen. Nicht alle haben einen Glauben, aber wir erwarten, dass sie auch die Stille von den anderen Gästen respektieren. Man kommt nicht hier, um soziale Freundschaften zu machen. Man kommt hier, um sich selbst zu finden, Gott zu finden.
Unweit des Frauenklosters auf der Insel Tautra in Munkeby haben seit kurzem auch Ordensmänner ein neues Kloster aufgemacht. Es sind ebenfalls Zisterzienser, die die alte Tradition wiederbegründen wollen. Sie kommen aus dem französischen Citeaux, dem Ursprungsort der Zisterzienser. Und auch wenn hier meilenweit keine Katholiken anzutreffen sind, will Pater François lieber hier in der norwegischen Einsamkeit leben, als in der französischen Zentrale unter vielen Mitbrüdern.
Etwas Neues zu gründen bedeutet, dass wir lebendig sind. Wir wollen unser Leben teilen mit den Menschen unserer Umgebung. Wir sind hier als katholische Mönche hergekommen, aber eigentlich sind wir nicht die Ersten, denn vor 800 Jahren gab es hier schon einmal ein Zisterzienserkloster und als wir kamen, sagten die Leute, die Mönche sind zurück.
Vier Mönche leben derzeit in einem kleinen, abgelegenen Haus zusammen. Der Tagesablauf ist auch hier vom Wechsel von Gebet und Arbeit bestimmt. Das Kloster ist bekannt für seinen würzigen Camembert, für den die Liebhaber bisweilen lange Wege zurücklegen.
Living according to our tradition, this balance between work and prayer, where the work has its place, but we try.
Wir leben nach unserer traditionellen Balance aus Arbeiten und Beten. Arbeit ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Daneben geht es um Gemeinschaft mit Gott und mit den Mitbrüdern. Zugleich teilen wir das Leben der Menschen um uns. Das ist das Besondere am Mönchtum, dass wir für andere da sind, ohne viel Werbung und Getöse, nur indem wir da sind.
Without making a lot of advertisement and noise, but just as being.
Wir sind in Trondheim, einer der bedeutendsten Städte in Mittelnorwegen. Seit Monaten laufen die Arbeiten an der neuen katholischen St. Olavskirche in der Stadtmitte auf Hochtouren. Im November soll sie eingeweiht werden. Dem zuständigen Osloer Bischof Bernd Eidsvik sind Freude und Erleichterung anzumerken.
Ich bin sehr froh. Es wird eine schöne Kirche. Und dieses Pastoralzentrum wird auch viel größer und viel mehr anbieten können als das, was wir bis jetzt gehabt haben.
Katholisch sein in Norwegen, das ist etwas Besonderes. Nur eine kleine Minderheit von 3-5% bekennt sich zum katholischen Glauben. Aber ihre Zahl nimmt zu, trotz oder vielleicht gerade wegen der spürbaren Säkularisierungstendenzen in der norwegischen Gesellschaft. Überdies ist der Katholizismus hier besonders bunt und international. Denn die Gläubigen stammen aus mehr als 70 Ländern der Erde, sagt Bischof Eidsvik.
Es bedeutet meistens Ausländer zu sein, also für in 85% der Fällen, wahrscheinlich noch mehr. Aber es bedeutet, dass man sich entscheidet, katholisch zu bleiben. Wie auch die Norweger, die katholisch sind, entweder selbst Konvertiten sind oder die Eltern oder Großeltern. Die Kirche wird von einer persönlichen Entscheidung getragen.
Die alte katholische St. Olavskirche war klein und baufällig. Der Neubau wurde zu einem nationalen Anliegen. Denn Trondheim ist nicht nur Universitätsstadt, sondern auch das geistliche Zentrum Norwegens. Unterstützt wurde der Bau der modernen katholischen Kirche durch Spenden aus Deutschland. Vor allem durch das Bonifatiuswerk, das Katholiken in der Diaspora unterstützt. Dessen Generalsekretär Monsignore Georg Austen ist von der neuen Kirche sehr angetan.
Also für mich ist das schon eine Kirche, die sowohl in die Landschaft hier passt, die ästhetisch ist, aber auch praktikabel ein Zentrum wird, ein Raum der Gottesbegegnung, aber auch der Menschenbegegnung, für Katechese nicht überdimensioniert. Und ich hoffe einfach, dass das hier ein Ort wird, der als christliches Herz in Nordeuropa, in Skandinavien auch ausstrahlt darüber hinaus und für viele Pilger auch ein Anziehungspunkt wird, wo sie auftanken können, wo sie aber auch Weltkirche erleben können. Und deswegen ist es eben ein wichtiger Ort auch für die Gemeinde und Gemeinschaft, die hier wächst.
Touristen und Pilger aus aller Welt kommen nach Trondheim, seit ein historischer Pilgerweg von Oslo wieder zum Leben erweckt wurde.
Ich glaube, dass mehr und mehr die Frage von Pilgern, auch dem St. Olavs Pilgerweg, in den Blick kommt. Auch von jungen Leuten, ich habe es ja konkret erlebt, auch dass aus Berlin Leute aufgebrochen sind. Junge Leute, die den gesamten Pilgerweg gegangen sind. Aber das ist ja etwas, wo ich glaube, dass Menschen Berührungspunkte suchen, Klärung des Weges mit sich selbst, ein Ziel haben, aber hier eben auch eine kleine, aber eine Kirche auch erleben, die Menschen eine Beheimatung gibt und wo Menschen anderer Nationen als Bereicherung erlebt werden. Und das freut mich einfach, dass es auf einem guten Wege ist.
Ein bunter Gemeindeabend im alten, viel zu kleinen katholischen Pfarrzentrum. Gläubige aus mehr als 70 Nationen sind hier zusammengekommen und sorgen für ein Kauderwelsch aus vielen Sprachen. Gerade haben die Vietnamesen einen Tanz aus ihrer Heimat aufgeführt. Jetzt sorgen christliche Flüchtlinge aus dem afrikanischen Eritrea für Stimmung. Einer von ihnen ist Gilbert Akaras, ein junger Mann Mitte 30, der aus politischen Gründen sein Land verlassen musste. Vor 3 Jahren hat er im kühlen Norwegen eine neue Heimat gefunden.
Ich fühle mich sehr wohl hier, obwohl wir von Nordafrika kommen, wo es um einiges wärmer ist. Norwegen ist sehr gastfreundlich, speziell gegenüber Eritreern. Sehr freundlich, aufbauend und hilfreich hier in der kirchlichen Gemeinde. Katholiken sind ja in Eritrea auch eine Minderheit. Aber als wir hierher kamen, haben wir andere Minderheiten getroffen, etwa Filipinos. Wir schätzen sehr die lebendige Gemeinschaft und bringen uns so gut wie möglich ein, um die Gemeinde so lebendig wie möglich werden zu lassen. 99% der Neulinge hier sind politische Flüchtlinge in Norwegen. 99%, especially the newcomers, are political refugees here in Norway.
Mehr als 5000 Katholiken zählt die Olavsgemeinde in Trondheim. Selbst an ganz gewöhnlichen Sonntagen strömen um die 1000 Besucher in die Gottesdienste. Für den katholischen Pfarrer Egil Mokstad eine Herausforderung, die er im Blick auf die neue Kirche mit angeschlossenen Gemeinschaftsräumen gerne annimmt.
Ich bin stolz und froh. Wirklich, endlich kommt sie. Und endlich können wir auch mehr so normal in Pfarramt arbeiten, mit Kindern, mit jungen Leuten, mit Studenten. Dies ist ja die wichtigste Universitätsstadt Norwegens, mit allen Gruppen von Immigranten. Jetzt haben wir Raum dafür. So wirklich, es ist eine neue Zeit.
Wir haben hier eigentlich jeden Sonntag Pfingsten, sagt man in St. Olaf, im Blick auf die verschiedenen Nationen und Sprachgruppen, die sich regelmäßig einfinden. 5 Gottesdienste werden jeden Sonntag gefeiert.
Wir haben zuerst, was wir die ordinäre Messen nennen. Das ist also hauptsächlich norwegisch, aber auch mit Lateinisch, weil das ist mehr universell. 9 und 11 Sonntagmorgen. Aber weiter geht es um 2 Uhr. So wechselt es zwischen Vietnamesisch, Tagalog oder Philippinisch, Litauisch, Eritreisch, Tamil. Und 4 Uhr immer Polnisch, weil die Polen sind die größte Gruppe, 52% der Gemeinde. Und endlich 6 Uhr englische Messe. Für alle.
Trondheim ist so etwas wie das religiöse Zentrum Norwegens. Hier, im großen mittelalterlichen Dom, ist der heilige Olaf begraben, der christliche Schutzpatron des Landes. Im Mittelalter war der Ort ein beliebtes Pilgerziel und auch heute noch stößt man hier überall auf die Spuren des Heiligen.
Überall in Norwegen begegnet man der heilige Olaf und auch wer die Norweger im Ausland sind. St. Olaf's College zum Beispiel ist das wichtigste skandinavische Lehrzentrum in den Vereinigten Staaten in Minnesota. Aber dies ist die heilige Stadt Norwegens wegen Olaf und wie der heilige Øystein, der große Erzbischof aus 12. Jahrhundert sagt, eigentlich saß der Teufel hier im Norden und alles wurde eingefroren oder so. Also alles war kalt und Sünde und so. Dann kam endlich heißere Winde vom Süden und der Herr hat selber seine Stadt hier im Norden gebaut. Das ist Nidaros oder Trondheim. So symbolisch, ja mythisch ist dies die heilige Stadt Norwegens. Hier werden ja auch immer unsere Könige nicht gekrönt nach 1906, das war die letzte Krönung, aber so wie wir sagen, gesegnet. So, das ist wichtig.
Die Katholiken in Norwegen sind, materiell gesehen, eine arme Kirche in einem reichen Land. Kirchensteuer wie in Deutschland gibt es hier nicht. Allerdings stellt der Staat jährlich 100 Euro pro Kirchenmitglied zur Verfügung. Norweger sind normalerweise evangelisch getauft. Sind sie katholisch, dann häufig, weil sie Migranten sind oder Flüchtlinge. Oder weil sie sich bewusst für eine Konversion entschieden haben. Die Tradition, die Liturgie und die weltweite Zugehörigkeit werden dann als Gründe für eine Mitgliedschaft bei den Katholiken genannt. So entstanden in den Städten international geprägte, lebendige Gemeinden. Anders sieht es auf dem Land aus. Katholische Christen leben verstreut in kleinen Ortschaften, die Gemeinden sind groß wie Landkreise, die Wege weit und vor allem im Winter mühsam. Vereinsamung ist eine der großen Herausforderungen. Umso wichtiger sind die Klöster als geistliche Zentren und die Gottesdienst- und Gemeinderäume als Orte der Begegnung. So leistet die katholische Kirche in Norwegen einen Dienst an der spirituellen Beheimatung der Menschen in einer durch und durch individualisierten Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die jedoch nicht minder auf der Suche nach Gemeinschaft und nach Nahrung für die Seele ist.